Ich möchte heute Morgen einen etwas längeren Abschnitt aus dem letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung, lesen. In meinem Kalender steht dieser Dienst schon länger eingetragen und im Gebet dafür beschäftigt mich da ein zentraler Gedanke auch für unsere Gemeinde. Lasst uns also gemeinsam aufmerken, was Gottes Wort uns in unserer Situation heute, hier und auch dir und mir zu sagen hat. Ich lese aus dem ersten Kapitel von Vers 9 ab. Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft Teil hat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt. Ich war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch oder Menschensohn aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, leuchten weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glühten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Der geheimnisvolle Sinn der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter ist, die sieben Sterne sind die sieben Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Dieses Geschehen erlebt Johannes im hohen Alter. Er muss etwa 90 Jahre alt gewesen sein. Er war der letzte Überlebende der Apostelschar. Petrus war den Märtyrertod gestorben. Paulus ebenso, wie aus den Berichten der Kirchenväter ersichtlich ist. Die anderen waren dem Befehl Jesu nachgekommen, weltweit das Evangelium zu verkündigen. Thomas bis nach Indien, Matthäus bis nach Abyssinien und einige weitere Hinweise, dass damals das Evangelium über die Grenzen des Römischen Reiches verkündigt wurde. Johannes war der letzte Überlebende. Die Gemeinden in Judäa waren nicht mehr dominierend. Jerusalem, die Gemeinde existierte nicht mehr, denn im Jahre 70 hatte Titus die Stadt zerstört und die Juden weitgehend auch aus dem Land vertrieben. Das Zentrum der Gemeinden lag jetzt mehr in Kleinasien, in dem Bereich, der hier mit den angegebenen Städten umrissen wird. Johannes, als letzter Überlebende, hatte eine bedeutende Position in dieser römischen Provinz Asia für die Gemeinden. Er galt einerseits als Apostel der Liebe, das sehen wir in seinen Briefen, aber andererseits, so wird uns berichtet, trat er auch sehr, sehr entschieden für Jesus und seine Gemeinde ein. Wenn er die Gemeinden besuchte, dann verreisten einige Leute immer, die führte der Herr woanders hin, damit sie Johannes nicht begegneten. Sowas gibt's ja bis heute. Das sind die ausgesuchten Versammlungen, wo wir uns darstellen und wo wir bestätigt werden. Johannes erlebte aber dann im hohen Alter jetzt eine entscheidende Bewährungsprobe. Wir denken, Alter ist gemütlich, Alter ist Rente und Alter ist, naja, mit einigen Einschränkungen immerhin doch gut. Ich bin durch eigene Erfahrung ein wenig anderer Meinung. Johannes erlebt starke politische, schwierige Zeiten. Domitian war römischer Kaiser, 81 bis 96. Domitian verstärkte den Kaiserkult. Und besonders in der Provinz Asia wurde er forciert, dass der Kaiser als Gott angebetet wurde, dass ihm Standbilder errichtet wurden, dass dort die Menschen angehalten und gezwungen wurden, ihre Loyalität zu bezeugen, indem sie an den Kaiseraltären opferten. Das führte dazu, dass die Gemeinde in Bedrängnis kam. Das führte dazu, dass die Verantwortlichen als Erste, die schon lange vom Geheimdienst beobachtet wurden, festgenommen, aus dem Verkehr gezogen wurden. Und das führte letztlich dazu, dass Johannes deportiert wurde auf die Insel Patmos. Das war die KZ-Insel der Provinz Asia, also das Konzentrationslager, wo wir meinen, das hätten erst die Nationalsozialisten erfunden. Nein, das gab es immer, wo Gewaltherrscher sich anmaßten, dass sie allein alles bestimmten. Da wurden alle anderen aus dem Verkehr gezogen. So auch Johannes. Und hier hatte Johannes jetzt ein drängendes Problem. Es ging ihm nicht so sehr darum, dass er eine weichere Matratze brauchte, besseres Essen, weil die Zähne nicht mehr so gut waren. Es ging ihm auch nicht darum, dass er genügend frische Luft und an der Sonne und sonst alles was hatte. Das alles ist nicht erkennbar. Aber eines ist erkennbar. Es muss ihn zutiefst bewegt haben. Was ist mit der Gemeinde? Sie ist unter Druck. Nicht nur durch Verfolgung. Sie ist unter Druck durch den Hellenismus mit all den kulturellen, gesellschaftlichen Einflüssen. Sie ist unter Druck unter vielen, vielen irrigen Lehren. Und deren gab es schon damals unzählbare Mengen. Die Gnostiker, andere Gruppen von überall her wurde die Gemeinde angelaufen. Und Johannes hatte dieses Problem. Was machen die Gemeinden in so schwierigen Zeiten? Ich bin nicht da. Ich kann ihnen nicht helfen. Ich kann nicht raten. Ich kann nicht ermutigen. Was machen die Ältesten, die Leiter der Gemeinden, die Engel, die angesprochen werden? Denn Angelos, das kann schlicht mit Bote oder Verantwortlicher übersetzt werden. Das hat nichts mit Wesen aus der Himmelswelt zu tun, die über eine Gemeinde gesetzt werden, wie manche Übergeistlichen das deuten. Nein, Johannes hatte die Frage, was machen die Verantwortlichen in solchen Situationen. Geben die klein bei, gehen die Kompromisse ein, nehmen sie noch ihre Hirtenverantwortung wahr? Das beschäftigte ihn. Und dann die Frage, was machen die übrigen Christen, die Familienväter, die Mütter, besorgt um ihre Kinder, welche Wege gehen sie, wählen sie, auf was lassen sie sich ein? Und dann der Gedanke, die jungen Christen. Damals war die Gemeinde nicht so sehr Nachwuchsgemeinde, sondern das waren Neubekehrte aus der Umwelt. Die Gemeinde Jesu wächst nicht durch Nachwuchs, sondern wächst durch Zuwachs, in dem Menschen sich bekehren. Und das alles lastete auf ihn drängend. Wie wird sich die politische Lage weiterentwickeln mit Domitian und dem römischen Kaisertum? Wie wird der Verfolgungsdruck die Gemeinde jetzt in Positionen drängen, wo sie nicht mehr wirksam sein kann? Wird überhaupt da noch eine Zukunft sein? Und in all diesem, wo er betet, das spürt man aus allem, wenn man seine Schriften liest und auch die Offenbarung liest, beschäftigt immer, Herr, wo bist du denn? Herr, wann greifst du denn ein? Herr, du hast gesagt, du wirst deine Gemeinde bauen. Herr, du hast gesagt, du bist der Hirte. Herr, du hast gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Herr, du hast gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Herr, was ist? Wer seinen Weg in der Berufung im Ernst vor Gott geht, der kennt solche Gedanken. Und so auch Johannes. Und er betet. Und dann sagt er, hier in der Bedrängnis der Gefangenschaft, wo ich keinen von euch aufsuchen kann, wo ich keine Kontakte haben kann. Später hat er ja das Ganze als Brief senden können. Aber Handy und all die modernen Kommunikationsmethoden gab es nicht. Und da erfährt er eine Offenbarung. Was ist eine Offenbarung? Eine Offenbarung ist, dass noch verhüllte Dinge, von denen man weiß, sie sind da, man kann halbwegs wahrnehmen, es muss was rein und Umrisse sind da, aber es ist nichts klar erkennbar. Offenbarung ist eine Enthüllung, ist ein klarer, deutlicher Blick auf das Geschehen. Und so erlebt Johannes in dieser schwierigen Situation eine dreifache Offenbarung. Eine Neuoffenbarung Jesu Christi, eine Neuoffenbarung Jesus und seine Gemeinde und eine neu und weiterreichende Offenbarung auch über all die alttestamentlichen Propheten, die Reden Jesu und die Lehren der Apostel für die gesamte Weltgeschichte. Und Gott hat es mir so aufs Herz gelegt, auch für mich selber. Herr, gib mir eine neue Sicht. Lass mich doch von deiner Perspektive darauf schauen. Ich möchte dich sehen, haben wir gesungen. Ja. Ich möchte die Gemeinde aus deiner Sicht sehen. Und ich möchte das Weltgeschehen heute aus deiner Sicht und aus deinem Handeln und aus deinem Plan von Ewigkeit her sehen. Johannes erlebt das. Er war am Tag des Herrn. Einige schlichte Gemüter übersetzen, ja, es war Sonntag, aber den Sonntag, den kannte man damals noch nicht. Der ist erst unter Kaiser Konstantin und danach eingeführt worden. Die Römer hatten nur ihren Rhythmus mit ihren Feiertagen. Hier steht Tag des Herrn und das ist ein Schlüsselbegriff alttestamentlicher Prophetie und auch der Lehrreden und Schreiben des Paulus. Tag des Herrn beinhaltet das Handeln Gottes, das zum Finale am Ende der Zeit führt, zum Finale führt mit der Gemeinde, zum Finale führt mit Israel, zum Finale führt, auch mit den Völkern der Welt. Er war am Tag des Herrn im Geist. Am Sonntag, da muss man nicht im Geist sein. Das gilt für jeden Tag. Der Tag des Herrn heißt, er wurde hineingenommen, seine begrenzte Sicht wurde aufgehoben und er bekam eine neue Schau auf Jesus, auf seine Gemeinde und auf das gesamte Weltgeschehen. Zunächst auf Jesus. Er hörte hinter sich eine laute Stimme wie eine Posaune. Nun, der Begriff Posaune hat nichts zu tun mit einem Orchesterinstrument, wohlklingender Kammerton A, sondern mit Posaune ist eigentlich ein militärisches Signalinstrument gemeint. Und da kommt es nicht auf den Wohlklang an, sondern auf den durchdringenden Ton, dass der vom rechten Flügel bis zum linken Flügel eines Heeres gehört wird. Und so dieser Ton, der ihn aus seiner Kontemplation, vielleicht auch aus seiner depressiven Phase herauslöst. Und als er sich umwendet und mit der Fragestellung, was ist denn da los? Da sieht er eine Person, gleich einem Menschensohn. Nun, das Neue Testament existierte noch nicht, das war im Werden. Für die Christen war das Alte Testament Gottes Wort. Und Johannes kannte die alttestamentlichen Schriften. Er kannte Daniel 7. Und da kam einer wie eines Menschen Sohn und wurde vor dem Alten auf dem Thron saß geführt und ihm wurde die Herrschaft gegeben. Er kannte diese Stelle wie eines Menschen Sohn. Das ist eine prophetische Aussage auf Jesus und seine zukünftige Herrschaft hin. Und er sieht ihn in seiner ganzen Herrlichkeit. Er sieht ihn im Lichtglanz der Ewigkeit. All die Begriffe, die wir hier haben, das lange Kleid, der goldene Gürtel, die geerbten, feuerglühenden Füße, die Augen durchdringend wie irgendetwas, das Gesicht hell leuchtend wie die Sonne, sein Haupthaar weiß wie Schnee und wie Wolle. Das alles sind Bildworte, denn es steht immer da, wie. Wie ist ein Vergleichswort. Wenn wir das Wort wörtlich nehmen, dann müssen wir uns den Kopf Christi als Gletscher vorstellen oder irgendwie einen Haufen Merino-Wolle oder sonst was. Das Ganze schließt einander ja vollständig aus. Es sind die Vergleichsworte unserer Sprache und unserer Welt für die göttliche Welt. Eins aber wird aus allem deutlich. Diese Gesamtschau, die Stimme, wie das Rollen von Wassermassen. Wer einmal am Niagara-Fall gestanden hat oder am Sambesi oder die anderen Iguazu-Fälle in Brasilien, der merkt, boah, das war nicht ein leises Säuseln, das war durchdringend, alles übertreffend. Und wer als mal den Versuch gemacht hat, eine Zeit in die Sonne zu gucken, der weiß, das geht nicht gut. Und wenn er es doch länger versucht, dann muss er zum Augenarzt gehen. Und all die anderen Dinge merken schwache Bilder. Aber er sieht Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Selbst dass die Füße wie im Feuer glänzendes Erz. Ich komme ja aus einem Metallberuf. Während meiner Ausbildung, da bin ich öfters in die Gesenkschmiede gegangen, bin da hingegangen, wo die großen Öfen waren und wo die großen Dinge für den Schiffbau geschmiedet wurden. Es hat eine Faszination, so rot und weiß glühendes Metall oder in eine Gießerei zu gehen und sehen, wie flüssiges Metall gegossen wird. Das ist nicht zu beschreiben. Und all diese Bilder zusammen, die Neuoffenbarung Jesu Christi. Und ich möchte sagen, wir brauchen das auch. Für viele ist Jesus zum lieben, lieben Heiland für die fromme Kuschelecke im Sofa geworden. Bitte, bitte. Es ist Christus, der ewige Gottessohn, durch den Himmel und Erde geschaffen worden sind. Alles ist aus ihm, durch ihn und für ihn. Er ist der ewige Gottessohn, der aber Mensch geworden ist um unsertwillen, der geboren wurde, um sterben zu können für unsere Schuld und Sünde, der aber nicht nur gestorben ist, sondern der auferstanden ist, der lebt, der aufgefahren ist, sitzen zur Rechten Gottes und dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns den Gedanken mit diesem süßen Jesuslein beiseite tun. Der Weihnachtskitsch hat so viel verdorben und der fromme Kitsch ebenfalls, dass wir wieder begreifen, Christus ist der Herr. Und Johannes, der als Lieblingsjünger in der Nähe Jesu war, mit ihm vertraut, ihn überwältigt das ganz neu, dass er wie tot zu Boden fällt. Wie ist wieder ein Vergleichswort. Er ist nicht gestorben und wieder lebendig geworden, sondern es hat ihm seine Kräfte beraubt. Und er konnte das im Menschsein nicht fassen. Und ich möchte hier einen kleinen Rat weitergeben. Wenn ihr Jesus und seine Nähe sucht, sucht nicht in erster Linie die Bestätigung in euren Gefühlen und in eurem Wohlfühlen. Das ist zweitrangig, sekundär. Sondern lasst den Heiligen Geist ihn wieder groß werden, dass wir anbeten, dass wir ihm die Ehre geben. Und dann spüren wir, das können wir gar nicht mit unseren menschlichen Kräften. Wir brauchen dazu die Hilfe des Heiligen Geistes. Denn Paulus schreibt im Römer 8, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Heilige Geist hilft uns auf mit unaussprechlichem Seufzen. Diese Stelle ist ja eine Schwierigkeit für alle Exegeten. Was ist dieses Seufzen? Nach dem Kontext der übrigen Erfahrungen, die uns die Apostelgeschichte und das Neue Testament bezeugt, ist es die Gabe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die uns die Gabe schenkt, in neuen Sprachen zu beten. Paulus sagt, wenn wir in Zungen reden, dann reden wir die Geheimnisse Gottes. Paulus sagt, wenn wir in Zungen reden, dann führt das dazu, dass in uns Prozesse in Gang gesetzt werden, die über unsere Rationalität hinausgehen. Er merkt schon, da ist noch ein weites, weites Feld tiefer, weitergehender Christuserfahrungen, die in keinem Theologiebuch, und wenn man es dreimal gelesen hat, vermittelt werden können. Das sind Erfahrungen der persönlichen Christusbegegnung. Aber jetzt kommt das Größte. Für mich, dieser Gottessohn Jesus, Mensch geworden, der wandelt zwischen 7 goldenen Leuchtern, der hat 7 Sterne in seiner Hand. Ich habe oft darüber nachgedacht. Zunächst dachte ich, ja, 7 siebenarmige Leuchter, aber das steht gar nicht da. Wir müssen nicht hineinlesen, was wir denken, sondern herauslesen, was da steht. Der 7-armige Leuchter ist Symbol für Israel. Hier sind es einfache Leuchter. Da ist keine Anzahl von Armen angegeben. Und auf den 7, und die stehen für die 7 Gemeinden in Kleinasien. Das sind große Gemeinden, die im Umfeld viele, viele kleine Stationen und anderes mehr hatten. Das ist ein Postweg von ungefähr 400 Kilometern, wenn die Briefe ausgeteilt wurden. Und hier heißt es jetzt, das Geheimnis dieser 7 Leuchter sind, das sind die 7 Gemeinden. Diese 7 Gemeinden stehen jetzt für die Gemeinde Jesu insgesamt. Das sind nicht Gemeinden für Zeitalter, wie manche es auslegen. Es gibt ja die obskuresten und gewagtesten Gedanken zu diesem Thema. Nein, da wollen wir ganz schlicht bleiben. In dieser Siebenfachheit ist die Gemeinde in ihrer vielfältigen Gestalt, Bedrohung und in der Situation gezeigt, wo Christus helfen wird. Nun, bei meinen Skandinavienreisen habe ich jede Menge Philadelphia-Gemeinden angetroffen. Ich habe einige Smyrna-Gemeinden angetroffen. Aber ich habe vergeblich Ausschau gehalten nach Laodicea-Gemeinden, Ephesus-Gemeinden, Thyatira-Gemeinden und den übrigen. Na ja, gut, man kann es verstehen. Die nimmt man nicht unbedingt zum Vorbild, sondern die zwei, die jetzt nicht getadelt und korrigiert werden. Aber ich dachte dann, dann müssten die Leuchter ja so sein, zwei stehen vorne und die anderen fünf weiter hinten. Und der Christus steht zwischen den zwei vorne, die jetzt besser dastehen. Aber im Text steht, er wandelte zwischen allen sieben. Das hat mich irgendwie innerlich getroffen, obwohl ich die Bibel über ein halbes Jahrhundert lese und lese und lese. Und dann gesagt, lieber Heiland, bitte vergib mir meine Einteilung. Ich habe ja mal Konfessionskunde unterrichtet. Und da habe ich gemerkt, dann bin ich leicht geschädigt. Und ich gesagt, Herr, es ist deine Gemeinde, es sind deine Gemeinden und du wandelst unter allen sieben. Was? Ja, bei denen, bei uns ja, aber doch nicht bei den anderen. Da fehlt doch dieses und da ist das verkehrt und dieses. Und hier sagt uns der Text, Jesus wandelt unter allen sieben Gemeinden. Das heißt, jede Situation ist ihm vertraut. Jeder Schaden ist offen vor ihm, jede Fehlentwicklung hat er schmerzvoll mitempfunden und er steht zu seiner Gemeinde. Als junger Pastor war ich in einer schwierigen Gemeindesituation und dann bekamen die ersten Einladungen zur Evangelisation und auswärtigen Diensten und da war ich ganz froh, dass ich mal den Gemeindekindergarten und dieses Problemfeld mal verlassen konnte und woanders predigen. Und dann hatte ich meine Andacht und las die Offenbarung, wieder Kapitel 1 auf meinen Knien. Und da musste ich so weinen. Wisst ihr warum? Ich dachte, zum Glück bin ich jetzt eine Zeit aus meiner Gemeinde raus. Und Jesus sagt, aber ich bleib da. Und da habe ich gesagt, Herr, solange du bleibst, will ich auch bleiben. Und dann habe ich mich noch mal gründlich zur Gemeinde bekehrt. Ja, was ist das denn? Ja, der Bekehrung zu Christus hin, das ist die persönliche Erfahrung, ist das eine. Aber die Bekehrung zur Gemeinde, die sein Leib ist, das ist das andere. Und ich habe festgestellt, hier hakt so vieles. Wir hängen uns an allen Schwierigkeiten auf. Wenn da eine andere Nase hat wie ich, dann stimmt das schon nicht mehr. Und dies und jenes, verzeiht, wenn ich ein bisschen ironisch werde. Aber mir wurde deutlich, Christus und seine Gemeinde, er wandelt in jeder Gemeindesituation. Also nicht nur zwischen den beiden, Philadelphia und Smyrna, sondern den anderen fünf. Und jetzt verstehen wir die Sendschreiben. Denn Christus wendet sich an alle sieben Gemeinden in der gleichen Weise. Er stellt sich jeder Gemeinde vor mit Merkmalen der Christusoffenbarung aus Kapitel 1. Dann stellt er die Diagnose. Dann bietet er die Therapie an und verstärkt sie auf das Ziel hin. Ich habe einen Hausarzt, der ist Christ, ist ein guter Diagnostiker, das schätze ich. Aber er weiß selber um seine Grenzen als für die Therapie zuständig. Da überweist er mich an Fachärzte, das schätze ich. Aber bei Jesus ist es so, dass er sowohl die Diagnose vollkommen stellt, als auch die vollkommene Therapie gleichzeitig anbietet. Lest die Sendschreiben und ihr entdeckt das Grundmuster jeder Seelsorge. Zunächst das Vertrauen in der Zuwendung und Vorstellung, die Therapie, die Diagnose, die Verstärkung und Ermutigung auf das Ziel hin. Johannes bekommt diese Lektion mit: Du bist zwar nicht da, aber ich bin da. Jesus und seine Gemeinde, das bedarf heute in unserer Zeit einer Neuoffenbarung in unseren Herzen, weil nur dann wir recht beten können, weil nur dann wir recht Teil der Gemeinde sein können, weil wir nur dann recht den Segen, den Gott durch uns vermitteln möchte, weitergeben möchte, weil erst dann der Leib Christi, dieses ganz starke Bild, wo er das Haupt ist, zum Tragen kommt. Johannes, du bist nicht da, aber ich bin da. Der ist nicht da und der ist nicht da und der ist nicht da und die kommen nicht mehr und die haben was und so weiter. Ja, aber Jesus ist da. Und ich habe mir in meinem Herzen vorgenommen, ich möchte da sein, wo Jesus ist. Ich möchte da sein, wo Jesus ist. Und ich möchte die Gemeinde mit seinen Augen sehen. Ich möchte Gemeinde auch in größten Schwierigkeiten mit seiner Liebe sehen und sage: Herr, ich brauche dich, sonst kann ich das nicht. Ich möchte die Gemeinde, wie immer die Situation ist, und weltweit geht die Gemeinde durch so viele unglaubliche Dinge, Verfolgung, Bedrängung, Zerstreuung, Hungersnot, Katastrophen, Verführung durch Reichtum und Armut, Verführung durch Prophetien, die weit über das Wort Gottes hinausgehen, durch Einschränkungen, dass nur der Intellektualismus zählt und all diese Dinge. Die Gemeinde Jesu geht heute weltweit durch so viele Dinge. Und wenn ich manchmal da sitze und meine Bibel lese und sage: Herr, du siehst doch das alles, wie kannst du das aushalten? Dann höre ich von diesem Kapitel her: Ich bin da. Ich bin da. Und ich wünsche, dass wir das wieder neu hören. Ich für mich, du für dich und wir alle für uns. Und dann sehen, Jesus ist da. Johannes hatte ja noch das zweite Problem. Was machen denn die Leiter? Leitung ist ein göttliches Prinzip. Das ist nicht die Erfindung irgendwelcher Leute. Leitung wird überall gebraucht und deswegen auch überall missbraucht. Aber Leitung ist ein göttliches Prinzip. Deswegen, als Paulus Gemeinde gründet, als Menschen zu Christus kommen, als sie ihn aufnehmen, sich taufen lassen, da setzt er nach Gebet Älteste ein. Später lesen wir von Diakone. Diener sind das. Das sind leitende Dienstaufgaben oder im Dienst tätige Leitungsaufgaben. Und damit sind sie vermehrt Versuchungen ausgesetzt. Wenn im Krieg es dem Feind gelingt, die leitenden Offiziere zu töten, dann ist der Erfolg größer, als wenn 100 Mann von 1000 getötet werden. Und das gilt im Geistlichen erst recht. Der Feind ficht die an, die bereit sind zu dienen, die bereit sind, dienen zu leiten, die bereit sind, Leiter im Dienst zu werden. Und in der damaligen Zeit waren diese auch angefochten. Nicht nur durch die äußeren Dinge der Verfolgung, sondern auch durch die inneren Dinge. Nimm keine Klage an gegen einen Ältesten, schreibt Paulus an Timotheus. Es sei denn, Da sind klar zwei oder drei Zeugen. Folgt keinen Gerüchten, folgt keinen Vermutungen, folgt nicht irgendwelchen Dingen. Gut, da ließe sich vieles sagen, aber er sieht sieben Sterne in der Hand des auferstandenen Herrn. Und am Ende des Kapitels steht, das sind die sieben Engel der Gemeinden, die sieben Boten, das sind die Leiter. Im Reich Gottes wird nicht von oben geleitet, sondern von unten, weil die Leiter die größte Trageaufgabe haben. Wer Leiter werden will, sollte sich darauf einstellen, dass der Weg immer nach unten geht, nicht nach oben. Es geht übers Kreuz zum Thron und nicht gleich auf den Thron. Und Johannes war sich dessen bewusst, dass hier ein ganz zentraler Punkt ist. Was machen die Ältesten, die Leiter? Hat denn noch jemand Mut, Leiterschaft anzunehmen? Hat denn noch jemand Mut, eine Berufung aufzugreifen und diese Berufung zu leben? Und hier wird jetzt deutlich, Johannes sieht diese Leiter in der Hand Jesu. Ach, das hat mich so oft getröstet, dass ich gesagt habe, Herr, du hast selber Schuld, dass du mich berufen hast, jetzt seh zu, wie du mich durchbringst. Klingt nicht sehr fromm, aber irgendwie habe ich gemerkt, da sagt Gott, das ist gut, dass du das gemerkt hast. In der Hand Jesu zu sein. Ach, da denken wir immer gleich so an kuschelige Gedanken. Nee, die Hand Jesu ist durchbohrt. Die Hand Jesu ist durchbohrt. Die ist durch Leiden gegangen. Und das steht jedem Leiter zu in der Christusähnlichkeit, auch im Hirte und Leiter sein. Aber zugleich trägt diese Hand auch. Und das ist ganz kostbar. Diese Hand trägt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ob du die Verantwortung für die Kleinen in der Kindergruppe hast, bei den Rangern, im Lobpreisteam, im Hauskreis oder sonst wo. Wenn du Jesus näher kennenlernen willst, dann geh in den Dienst und du wirst erleben, wie mit den Anforderungen da seine Kraft dich hält. Wenn du in der Hand bist, dann bist du nie sehr weit von Jesus weg. Ich kann meine Hand nicht auf 32 Meter ausfahren, eine Teleskophand. Nein, die ist immer in meiner Leibesnähe. Und in seiner Hand sind wir ganz nah bei ihm. Das heißt, wir hören seine Stimme, auch wenn sie ganz leise ist. Wenn hier die Stimme auch wie Rauschen der Wasserfall gekennzeichnet wird, redet Gott doch viel öfters und intensiver, leise. Hörst du Gottes Stimme, wenn er mit dir redet? Ich habe mich jetzt, wo ich im Rentenalter und über 80 bin, ganz neu entschlossen zu sagen, Herr, wenn ich meine Zeit mit dir habe, dann will ich dir nicht alles erzählen, was du sowieso weißt. Wenn wir beten, hat man die Ahnung, was empfinden, als hätte Gott keine Ahnung. Wir müssen ihm alles erklären und dann auch genau sagen, wie er es machen soll. Nein. Ich habe gesagt, Herr, dann will ich deine Stimme hören. Und die Stimme hören wir, wenn wir sein Wort lesen. Vor allem subjektivem Empfinden muss das stehen, dass Gott durch sein Wort zu reden beginnt. Ganz persönlich. Und ich habe mir vorgenommen, meine morgendliche Bibellese immer so weit fortzusetzen, bis ich merke, hier redet Gott. Und da bleibe ich an dem Punkt im Gespräch mit ihm. Und ich muss sagen, das ist so gut. Ja, wenn wir in seiner Hand sind, dann hören wir seine Stimme, auch wenn sie ganz leise ist. Aber das wäre eine Predigt für sich selber. Johannes, du bist nicht da, aber ich bin mitten unter den goldenen Leuchtern der Gemeinde. Johannes, du bist nicht da, aber ich trage die, die sich entschlossen haben, mir zu dienen. Johannes, die Welt da, er geht scheinbar alles willkürlich. Die Tyrannen hat es zu allen Zeiten gegeben und den Anspruch erheben, sie alleine nur könnten das neue globale Weltverständnis formen, sind uralt. Und Johannes bekommt die Zusicherung, ich bin der Herr. Und schaut, dann beginnt die Offenbarung und zeigt uns den ganzen Verlauf bis zum Ende, wo der Herr der Sieger ist. Aber beachtet die Reihenfolge. Wir möchten immer gleich wissen, was ist morgen los? Kommt der dritte Weltkrieg? Wird die Atombombe eingesetzt? Was wird damit? Was wird hier mit uns? So weiter. Ja, da können wir uns lange drin verhaspeln wie eine Katze im Wollknäuel. Aber wenn wir Christus neu sehen, seine Gemeinde neu so ins Herz sehen, haben wir eine ganz andere Perspektive auf die Welt. Dann sage ich, lieber Herr, das alles liegt in deiner Hand und du kommst da zum Ziel. Ja, ich muss jetzt zum Schluss kommen, sonst komme ich noch ins Predigen und das kann gefährlich werden, denn dann fließt so vieles, was einen beschäftigt. Aber ich möchte euch nochmal dieses eine sagen. Es bedarf einer erneuten Offenbarung des Christus. Es bedarf einer Offenbarung, wie er Gemeinde sieht. Und die Menschen und die, die in der Gemeinde dienen. Und dann bedarf es der Offenbarung, was Gott mit der ganzen übrigen Welt, mit Israel, den Nationen macht. Das führt er alles zum Ziel, denn ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Amen heißt ja nicht, jetzt ist Schluss. Vielleicht denkt manche an, jetzt könnt ihr ja mal aufhören. Ich höre auf. Sondern Amen heißt, ja, so ist es. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus.